Ja, von mir auch ein herzliches Willkommen. Ich bin's, Cynthia. Kurz zu mir, ich war letztes Jahr war ich im FSJ im Schwarzwald, durfte dort ein bisschen in Gemeinden reinschnuppern. Und jetzt studiere ich tatsächlich Deutsch als Fremdsprache und Theologie auf Bachelor. Das heißt, ich komme erst ins zweite Semester, wenn ich jetzt noch Fehler mache oder zu undeutlich rede oder einfach aufgeregt bin, dann hoffe ich, dass ihr mir das verzeihen könnt. Genau. Zum Anfang des Abends habe ich euch eine Frage mitgebracht. Welche Macht haben Worte in deinem Leben? Welche Macht haben Worte in deinem Leben? Ich bin mir sicher, wir alle erinnern uns an Situationen, in denen wir entmutigt wurden. Getroffen durch Worte, einfach enttäuscht von anderen. Aber vielleicht erinnerst du dich auch an eine Situation, in der du durch Worte aufgebaut wurdest. Dinge gemacht hast, weil dir jemand gesagt hat, hey, ich glaube an dich. Du kannst es, auch wenn du nicht an dich glaubst, ich glaube an dich. Vielleicht hast du auch sowas im Kopf. Ich darf gerade, habe ich Semesterferien, darf ich im Altersheim arbeiten. Und das ist eine sehr interessante Erfahrung. Und eines Morgens, ich war absolut nicht zufrieden mit meinem Aussehen. Es war so ein typischer, oh, ich bin zu müde, um irgendwas zu machen. Ich versuche nur, den Kaffee nicht zu verschütten, den ich gerade einschenke. Und dann sagt so eine etwas, ja, so eine ältere Dame, sagt sie mir, entschuldigen Sie, können Sie kurz stehen bleiben? Und ich sag, ja, okay, was? Ja? Ich muss Sie kurz angucken, weil Sie sind so schön. Und für mich war der ganze Tag war dann richtig cool. Das, egal, was ich an dem Tag verdient habe, ich bin in den Grinsen rumgelaufen, weil diese Worte in mir was bewirkt haben. Und dann habe ich mich gefragt, warum haben Worte Macht? Und als ich angefangen habe, mich damit zu beschäftigen, hätte ich nie gedacht, dass es so weit geht, oder wie viele Worte auch in der Bibel Machtträger sind. Allein daran gedacht, dass ganze Kriege doch irgendwie mit Worten angefangen haben, mit Worten auch aufgehört haben. Und ich glaube auch ganz viele von euch waren schon mal vor dem Standesamt gestanden und sie wurden gefragt, wollen Sie den hier oder die hier anwesenden Person heiraten? Und wahrscheinlich haben sie dann noch Ja gesagt. Und dieses Ja hat ihre gesamte Realität verändert. Aus zwei wurde eins. Und das durch ein einfaches Wort. Und die Bibel, die ist auch von Anfang bis Ende mit Worten voll. Und es fängt schon in der Schöpfung an. Gott spricht und es geschieht etwas. Er sagt, es werde Licht. Und das sind keine hilflosen Moleküle, die sagen, ah, was ist Licht? Der hat gesagt, wir sollen jetzt Licht machen, ich weiß nicht, was es ist. Sondern Gott spricht und es wird Licht. Es passiert einfach. Gott hat Macht durch seine Worte. Und am Ende der Schöpfung schafft Gott den Menschen. Und das Erste, was er über sein Kunstwerk sagt, ist, dass es sein Abbild ist. Und wie dieses Abbild genau aussehen mag, das sei erstmal dahingestellt. Aber über eine Sache können wir uns sicher sein. Das Erste, was dieser Mensch auch macht, ist zu sprechen. Er kann sprechen. Und alle anderen Lebewesen, da bin ich mir sicher, die kommunizieren auch miteinander. Aber sie können Worte nicht bewusst benutzen. Und Adam bekommt auch gleich einen Auftrag. Er soll über all die Tiere herrschen. Und wie macht er das? Indem er redet. Er gibt ihnen in seiner ersten Amtshandlung auch gleich Namen. Und einen Namen geben in der Straße, in der Stadt zum Beispiel, eine neu gebaute Straße, darf nicht ich sagen, die heißt jetzt Bürgermeister-Beil-Straße, sondern der Bürgermeister darf das wahrscheinlich dann entscheiden. Oder so genau habe ich mich nicht beschäftigt, aber ich durfte es auf jeden Fall noch nie. Die Autorität der Stadt. Wir können daraus also schließen, dass Gott uns als sein Ebenbild mit einer Herrscherautorität ausgestattet hat, die durch Worte Macht und Wirkung zeigt. Dadurch, dass wir sein Ebenbild sind, haben unsere Worte Macht. Und wenn wir bedenken, dass es nur der Anfang der Bibel ist, es zieht sich noch viel, viel weiter. Mose dachte oder hatte wahrscheinlich auch einen Sprachfehler und hat dann das Volk Israel gerettet. Rahab hat gelogen und hat irgendwie auch was Sinnvolles damit gemacht. Oder bei Hesekiel, durch dessen Worte hat Gott ein ganzes Totenfeld lebendig gemacht. Und es geht bis hin zu Jesus, der ja das Wort des Lebens ist. Im Jakobusbrief geht der Schreiber noch ein bisschen tiefer in die Materie ein und widmet ein ganzes Kapitel diesem Thema. Ich möchte euch Jakobus 3, 2 bis 4 vorlesen. Wir alle machen viele Fehler, aber wer seine Zunge im Zaum hält, der kann sich auch in anderen Bereichen beherrschen. Wir können ein großes Pferd lenken, wohin wir wollen, wenn wir ihm ein Zaumzeug anlegen. Und mit einem winzigen Ruder lenkt der Steuermann ein großes Schiff, selbst bei heftigem Wind, wohin er will. Ich lese den letzten Vers nochmal. Und mit einem winzigen Ruder lenkt der Steuermann ein großes Schiff, selbst bei dem heftigen Wind, wohin er will. Jakobus vergleicht die ganze Sache mit einem Pferd, das durch Zaumzeug gelenkt wird. Und weiter steht, dass die Zunge wie ein Ruder an einem großen Schiff ist. Man unterschätzt oft kleine Ruder. Wenn ich mir so einen großen Dampfer angucke, denke ich nicht gleich an das Ruder, sondern daran, was für eine Aussicht das hat, was für eine coole Fahrt das sein könnte, darauf mitzufahren. Aber dieses Ruder hat eigentlich die Macht, da anzukommen, wo man hin will. Und wenn wir bedenken, dass unsere Zunge das Ruder unseres Lebens ist, dann finde ich persönlich, ist es unglaublich machtvoll, die Zunge. Wenn ich entscheiden kann, mit dem, was ich rede und wie ich rede, ob ich ans Ziel ankomme, da wo ich hin will oder nicht, dann hat es ziemlich viel Macht. Und ich kann nicht beeinflussen, wie bei diesem Schiff, was der Gegenwind ist, wie viel Unterstützung ich bekomme, Wind und Wellen. Aber ich kann beeinflussen, dass ich ans Ziel komme. Es gibt ja auch dieses Sprichwort, ändere dein Reden, dann ändert sich dein Leben. Und ich glaube, da steckt ganz viel Wahrheit dahinter. Und weiter steht in Jakobus 3, 9 bis 12, mit ihr, also mit der Zunge, loben wir Gott, unseren Herrn und Vater. Dann wieder verfluchen wir mit ihr andere Menschen, die doch als Ebenbilder Gottes geschaffen sind. So kommen Segen und Fluch aus demselben Mund. Und das, meine Freunde, darf nicht so sein. Sprudelt aus einer Quelle etwa frisches und bitteres Wasser zugleich? Pflückt man Oliven von einem Feigenbaum oder Feigen von einem Weinstock? Nein, man kann auch kein frisches Wasser aus einer salzigen See schöpfen. Jakobus zählt ganz viele Dinge auf, die nicht vereinbar sind. Salziges und süßes Wasser, Oliven an dem Feigenbaum, das geht einfach nicht. Also damals ging es auf jeden Fall nicht. Und dann sagt er eigentlich, was ist mit unserer Zunge? Warum kommen komplett unterschiedliche Dinge aus unserem Mund? Wir fluchen und loben gleichzeitig mit dem Mund. Und eigentlich soll das nicht so sein. Eigentlich soll nur Fluch oder nur Segen rauskommen. Ich finde es interessant, im Lateinischen die Übersetzung von segnen oder das lateinische Wort dafür ist benedicere. Und wörtlich übersetzt heißt es gutes Sprechen. Wenn Jakobus also sagt, es soll Segen rauskommen, dann sollen wir Gutes sprechen. Und ich persönlich verstehe so oft, wie schnell man dabei ist zu lästern. Wie schnell man Schlechtes über den Menschen ausspricht, weil man die einfach nicht sehen kann. Das gibt's. Manche Menschen, die verstehe ich einfach nicht. Und dann bin ich so schnell dabei, Schlechtes über sie auszusprechen. Aber eigentlich ist es so, als würde ich zu einem Töpfer kommen in seine Werkstatt, Er hat sein bestes Handwerk ausgepackt, die schönsten Gefäße gemacht. Und ich komme rein und sage, also wirklich, das hätte ich ja besser machen können. Ich habe keine Ahnung von Töpfern, ich hätte es auf jeden Fall nicht besser machen können. Und so ist es auch mit Gott. Jedes Mal, wenn ich Schlechtes über jemanden sage, wenn ich sogar schlecht über andere denke, dann sage ich Gott, dass er seine Sache nicht gut gemacht hat. Und ich sage nicht, dass man jeden Menschen mögen muss, aber die Bibel sagt, dass man jeden Menschen lieben muss. Und deine Einstellung, deine Gedanken und deine Worte zu deinem Nächsten sollten ihm immer das Beste wünschen. Es ist eine tägliche Entscheidung, nur das Gute zu sagen und bei allem, was ich sage, Gott Komplimente machen zu wollen. Der Philosoph Sokrates meinte einst, wenn du weise sein willst, dann siebe deine Worte, ob es wahr ist, ob es nützlich ist und ob es wohlwollend ist. Und ich glaube, das ist ein guter Rat. Dann kommt zwar nicht so viel aus dem Mund raus, weil da einiges im Sieb stecken bleibt, bei mir zumindest, aber es kommen zumindest gute Dinge raus. Und es ist eine harte Challenge, aber Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben und ich bin mir sicher, wenn wir ihn drum bitten, dann wird er uns auch zeigen, wann wir schlecht reden und wann wir einen Fehler machen. In Jakobus 3, 5 bis 6 steht, so kann auch die Zunge, so klein sie auch ist, enormen Schaden anrichten. Ein winziger Funke steckt einen großen Wald in Brand. Die Zunge ist wie eine Flamme und kann eine Welt voller Ungerechtigkeit sein. Ich war vor dem Schwarzwald, war ich ein Jahr in Griechenland, auf Kreta. Und da im Sommer passiert schon ab und zu, dass mal der Wald anfängt zu brennen. Jetzt nicht so groß, dass es in den Nachrichten kommen müsste, passiert halt mal. Aber das mit anzuschauen ist eigentlich faszinierend, auch wenn es ein kleiner Brand ist in ihren Augen, braucht es trotzdem den Hubschrauber, es braucht die Feuerwehr, es braucht freiwillige Bürger, damit dieser Brand gelöscht wird. Und wenn Jakobus sagt, die Zunge kann den ganzen Waldbrand anzünden, dann ist es schon hart. Weil wie schnell verbreiten sich Nachrichten? Und gerade hier auf dem Land kennt man das vielleicht noch besser. Da kennt jeder jeden und dann sagt man da noch was weiter. Und am Ende des Abends weiß jeder alles, was halt gerade so passiert im Dorf. Kann ich mir vorstellen, ich komme nicht aus dem Dorf. Und das Schlimme daran ist, wenn es eine schlechte Nachricht war und man die Kontrolle darüber verloren hat, dann ist da ein Waldbrand, der nicht alleine gelöscht werden kann. Und das Gerücht kann eigentlich nicht zurückgenommen sein. Das ist wie, als würden wir mit einem Kissen voller Federn auf einen der Türme hochsteigen, alle Federn in alle Richtungen zerstreuen und einer sagt danach, komm, wir sammeln alle Federn wieder ein. Man kann nicht alle Federn wieder einsammeln. Es ist so gut wie unmöglich. So verbreiten sich auch Gerüchte und schlechte Nachrichten. Und wenn wir eigentlich wissen, dass Worte mehr als nur leere Worte sind, dass wir mit ihnen über Zukunft, über Identität und Macht bestimmen können, dann müsste ich mir oft an die eigene Nase fassen, weil wie oft rede ich unüberlegt in Gesprächen mit? Wie oft denke ich erst im Nachhinein nach, nachdem ich was geredet habe? Und in Sprüche 26, Vers 18 steht, dass man wie ein Verrückter ist, der mit tödlichen Waffen um sich schießt, wenn man unbedacht redet. Und die Sprüche, da steckt super viel Wahrheit drinnen, meiner Meinung nach. Und ich will eigentlich kein Verrückter sein, der mit tödlichen Waffen um sich schießt. Und Jesus geht noch weiter in Matthäus 12, Vers 36. Da sagt er, für jedes Wort, das wir sprechen, müssen wir irgendwann Rechenschaft ablegen. Für jedes Wort. Und ich bin 21, habe schon ziemlich viele Wörter geredet, die unbedacht sind, die schlecht waren. Und ich muss mich dafür vor Jesus verantworten. Das ist krass. Ich weiß nicht genau, wie ich das mal mache, aber es wird auf jeden Fall eine lange Zeit dauern, mich dafür verantworten zu können. Und diese Stelle steht auch in dem Kontext. In dem Kontext geht es um Scherze sammeln. Und ich liebe die Vorstellung, dass ich im Himmel mir Schätze sammeln kann, dann bin ich da reich. Und eigentlich ist es ziemlich leicht, mit Worten Schätze zu sammeln. Es geht ganz einfach. Ich könnte zum Bernd sagen, hey Bernd, richtig cool, dass du heute den Beamer machst. Ich finde es so gut, ohne dich wird da echt was fehlen. Oder ich sage zu Deborah, Deborah, du hast so eine Gabe mit Musik, ich will dich ermutigen, dass du da dran bleibst, weil es so cool ist. Und ich habe sie ermutigt und habe schon gleich zweimal Schätze gesammelt und ihnen geht's gut damit. Eigentlich ziemlich einfach. Und ich liebe das Wort für ermutigen, das griechische Wort dafür. Das heißt Parakaleo. Und es hat ganz, ganz viele Bedeutungen. Das heißt ermutigen, ermahnen, zur Seite stehen, ermuntern, trösten. Und das Wort wird ganz oft im Neuen Testament verwendet. Oft wird es mit ermahnen oder ermutigen verwendet. Aber was die Bibel eigentlich unter ermutigen versteht, ist, dass wir den anderen fördern, dass wir fordern, dass wir dem an der Seite stehen, ihn ermuntern, aber gleichzeitig auch ermahnen, dass wir ihm sagen, hey, bleib dran, ich bin mit dabei, mach, zieh dein Ding durch, ich vertraue auf dich. Das ist Ermutigung in der Bibel. Das Gegenteil von Ermutigung ist Entmutigung. Und es ist laut Duden nicht mal automatisch das Verbale, das Körperliche entmutigen, sondern Entmutigung ist dort, wo keine Ermutigung anwesend ist. Wenn du nicht ermutigt wirst, wirst du automatisch entmutigt. Und wenn wir nach dem Motto leben, nichts gesagt ist gelobt genug, dann leben wir unter einer chronischen Entmutigung. Dann werden wir früher oder später richtig entmutigte Menschen sein. Ich darf während dem Studium darf ich in der Nachmittagsbetreuung für sozial benachteiligte Kinder arbeiten. Und das Spannende ist, die kommen aus Umfeldern, die echt traurig sind. Die kriegen von ihren Eltern nichts mit. Die bekommen nicht gesagt, hey, ich glaube an dich. Du machst jetzt mal Mathe, weil du willst doch mal Doktor werden. Sie sehen bei ihren Eltern nur, dass sie es niemals hinbekommen werden, weil wenn man so ist wie seine Eltern, dann also kriege ich halt nichts hin im Leben. Und dann kommen sie zu unseren Sozialpädagogen, die setzen sich mit denen hin und sagen, wir setzen uns jetzt dahin und machen Mathe. Und wir machen das so lange, bis du eine gute Note hast, weil du willst doch mal Arzt werden. Und das war faszinierend. Nach dem Zwischenzeugnis kamen dann manche Kinder zu uns, hatten eine 3 in Mathe und waren dann voll überzeugt, dass sie irgendwann mal Astronaut werden. Wow, ich finde es cool. Das ist nur dadurch passiert, dass wir sie ermutigt haben und dass sie das Ergebnis dieser Ermutigung auch gesehen haben. Und wenn du heute hier bist und der Meinung bist, dass du schon dein Bestes gibst, dass du dein Umfeld schon ermutigst, dass du ein Ermutiger bist, dann will ich mit dir einen kleinen Schritt weitergehen. Wer ist die Person in deinem Leben, mit der du am meisten sprichst? Vielleicht der Mann, die Mutter, die beste Freundin? Nicht ganz. Es bist du. Du redest am meisten mit dir selber. In den Momenten, wo keiner mit dir redet, bist du derjenige, der mit dir redet. Und ich bin der Meinung, dass ganz viele Eltern ihren Kindern viel zu selten sagen, dass sie aufpassen müssen, was sie sich selber sagen, was sie über sich aussprechen. Weil genauso wie ich die anderen und entmutigen kann, kann ich mich selber und entmutigen. Und vielleicht wurden dir in deinem Leben ganz viele Lügen erzählt. Du bist zu dick, zu doof, zu klein, kriegst eh nichts hin. Und je öfter man eine Lüge hört, desto mehr glaubt man sie. Und irgendwann weiß man gar nicht mehr, was die Wahrheit war. Wir glauben lieber einer Lüge, die wir schon 100-mal gehört haben, als einer Wahrheit, die für uns vollkommen neu ist. Ist so. Und man läuft dann jahrelang damit rum, dass man sich selber nicht genug ist, dass man Versagensängste hat. dass man sich nichts zutraut. Und vielleicht klingen deine Lügen dann so wie: Ich muss ja sein wie die anderen. Ich brauche mehr Lob und Anerkennung. Die anderen sehen mich ja gar nicht. Die brauchen mich ja gar nicht. Eigentlich habe ich ja gar keine Freunde. Wer mag mich denn eigentlich? Bin ich eigentlich gut genug? Kann ich das? Also, ich kann das nicht. Die anderen trauen es mir ja eh nicht zu. Vielleicht habt ihr solche Gedanken manchmal. Oder ganz andere. Aber ich will dir sagen, du bist nicht allein damit. In der Bibel gibt es Jeremia, Timotheus, Mose. Und das sind alles Personen, die über sich selber sagen, dass sie es nicht können. Und dann ist es spannend zu sehen, welches Training dann Gott mit dem jungen Jeremia macht. Und da will ich euch einen kurzen Bibelabschnitt von Jeremia 1, 4 bis 8 vorlesen. Da steht: Der Herr sprach zu mir, also zu Jeremia: Ich kannte dich schon, bevor ich dich im Leib deiner Mutter geformt habe. Schon vor deiner Geburt habe ich dich dazu bestimmt, dass du den Völkern meine Botschaften überbringst. Jeremia antwortet: Aber allmächtiger Herr, ich kann nicht gut reden, ich bin noch viel zu jung. Sag doch nicht, dass du zu jung bist, antwortete der Herr. Du sollst hingehen, wohin ich dich sende, und sagen, was auch immer ich dir aufgetragen habe. Vor den Menschen brauchst du keine Angst zu haben, denn ich werde immer bei dir sein und dich retten. Das verspreche ich, der Herr. Was Jeremia da macht, ist eigentlich nur seine Realität zu beschreiben. Ich bin zu jung. Was dahinter steht, ist eigentlich zu sagen, ich bin zu jung und ich kann das nicht. Und das ist das, was Gott nicht will. Es ist vollkommen in Ordnung, vor Gott zu kommen und zu sagen, Herr, ich bin zu jung, ich traue mir das nicht zu. Aber Gott will nicht, dass wir sagen, dass wir es nicht können. Weil Gottes Realität ist so viel kreativer und so viel größer als unsere. Und ich glaube, dass es notwendig ist, seine Gedanken, seine Realität gegenüber Gott auszusprechen, sie ihm zu beschreiben und zu sagen, hey, ich kann das nicht. Aber wir sind seit der Schöpfung schon dazu berufen, mit und durch unsere Worte zu herrschen und uns nicht runterziehen zu lassen. Und dann müssen wir anfangen, von der Beschreibung unserer Realität wegzugehen, dort nicht stehen zu bleiben, sondern ein Glaubensstatement abzugeben und ein Gedankendreher zu werden, dass wir unsere Gedanken drehen. Dass wir anfangen, auszusprechen, dass egal, was die anderen denken, dass es sogar egal, was ich denke, dabei bleibt, dass Gott gut ist und auch gut bleibt. Und wenn ich in das Wort Gottes dann gehe und mir einen Vers raussuche, einen Psalm, der mir hilft, dann macht es das viel einfacher. Dann kann ich meine Wahrheit festmachen. Dann nehme ich sie mir mit in den Alltag, dann singe ich sie mir vor, dann summe ich sie die ganze Zeit, hänge mir den Bibelvers richtig groß noch an den Kühlschranktür, dass ich ihn ja auch jeden Tag sehe. Und dann ist es wie bei David im Psalm 27 zum Beispiel. Da versteckt er sich in der Höhle, hat Angst, weiß nicht, was kommt. Aber was er macht, er spricht ganz laut aus: Der Herr ist mein Licht, er geht mit mir durchs Dunkel. Ich bin nicht allein. Das ist das, was Gott, was David macht und das, was Gott auch will. Und irgendwann, und das finde ich bei David sehr faszinierend, kommt er immer an den Punkt, wie zum Beispiel im Psalm 42, Vers 6, da steht: Ich werde dem Herrn noch danken. Das hört sich so an wie: Gerade geht's zwar nicht, aber ich wette, am Ende geht das Ding eh wieder gut aus, weil ich kenne Gott ja. Es geht immer gut aus mit Gott. Und so kommt man dann aus seinen Gedankendreher raus und kann seine Gedanken umdrehen. Zurück zum Altersheim. Das ist oft ein Ort der Verzweiflung. Das ist ein Ort, da ist Hoffnungslosigkeit. Und was ich so schön finde, es gibt morgens ganz oft eine Andacht. Und gerade dann, ich bin viel mit Demenzkranken dann zusammen, Wenn die ihr Vater unser beten, das können sie noch einwandfrei und alte Kirchenlieder singen, dann ändert sich die Atmosphäre. Auf einmal ist da ein Hoffnungsschimmer. Die Leute schaffen es, sich Hoffnung durch das Wort Gottes zuzusprechen. Und ich glaube, davon kann nun nicht nur ich, sondern wir alle können davon lernen. Wir sollten berufen sein, mit unserer Stimme über unsere Situation zu herrschen und uns nicht runterziehen zu lassen. Wir sollten nicht der Lüge glauben, dass wir den Plan Gottes eh nie erfüllen können. Denn in der Bibel steht, Jesus hat verheißen, dass er das gute Werk, das er mit dir angefangen hat, zu Ende bringen wird. Du darfst also wissen, dass Gott etwas mit dir vorhat. Und wenn du ein Ziel hast, dann wirst du das auch erreichen, weil er den Plan hat und weil er sagt, er wird das Ding mit dir zusammen zu Ende bringen. Gott kann und wird mit dem größten Analphabeten die schönste Liebesgeschichte schreiben. Ich wiederhole den Satz nochmal. Gott kann und wird mit dem größten Analphabeten die schönste Liebesgeschichte schreiben. Amen.